Trigger Warnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Nina Maria Rudel,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo.
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 Na?
Wie geht's euch?
Jo. Schön, wie geht's dir?
Gut. Lange nicht mehr in dieser Konstellation gewesen. Ich freue mich aber, eure beiden Stimmen zu hören. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Woche auch wieder einer, ja, Geschichte kann man es ja gar nicht nennen, aber etwas von L lauschen dürfen und drauf reagieren dürfen. Ich bin ja gar nicht im Thema drin, aber ich freue mich umso mehr, ein bisschen überrascht zu werden. Und gebe die Frage mal weiter. Romina, wie geht's dir?
Ja, auch. Mir geht es auch. Und ich finde das schön, mit euch heute zusammen dieses Riesenthema anzugehen. Und werfe die Frage dir zu, Elle. Wie geht es dir?
Ja, mir geht's eigentlich super. Ich habe mich gerade nur gefragt, Shannon, als du das gesagt hast, haben wir denn jemals zu dritt produziert, abgesehen von meiner ersten Folge? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das also quasi eine Premiere?
Es ist quasi eine Premiere, ja.
Oh mein Gott. Darauf erstmal ein Pancake.
Ja, was hat denn Shannon da stehen?
Nee. Also bei mir ist diesmal kein Wein am Start. Bei mir, ich habe einen Vitamintrunk mit mir.
Er könnte aber jetzt auch ein Aperol-Maracuja-Spritz irgendwas sein.
Es sieht
sein,
so aus, ne? Es schmeckt aber nicht so. Und ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl, dass meine Stimme ein bisschen kratzig wird, dass mein Hals ein bisschen rau ist, aber trotzdem nicht irgendwie dieses Krankheitsgefühl, aber so ein bisschen datchy. Und da versuche ich jetzt einfach die ganze Zeit gegenzuwirken. Und vielleicht ist es genau das, dieses, ich möchte eigentlich krank werden, aber ich halte die ganze Zeit gegen und das ist dieser Zwischenstand.
Okay, dann trotzdem gute Besserung, danke. I guess, an dieser Stelle. Ja. Naja, aber vielleicht liegt es auch an den Hundehaaren auf deiner Zunge.
Ja, wobei ich glaube, ich jetzt alle runtergeschluckt habe oder rausziehen konnte. Also jetzt fühlt sich mein Mund wieder gut an. Ja. Strange Info für alle, die nicht mitbekommen haben, dass ich gerade meine Hündin gekuschelt habe und Haare von ihr im Mund hatte.
Ja, ich habe euch einen Fall mitgebracht, den viele, glaube ich, mitbekommen haben. Ich glaube, auch einige verfolgt haben. Ich habe den von Anfang an verfolgt. Shannon, du nicht?
Nee. Deswegen, tatsächlich nicht, aber ich glaube, also unsere Hörerinnen wissen ja schon, über was wir reden, weil es höchstwahrscheinlich im Titel steht. Und ich glaube, viele haben alleine schon dadurch, dass sie diese Folge angeklickt haben, irgendeine Verbindung zu diesem Thema, weil auch wenn man es nicht krass verfolgt hat wie ich, weiß man ja, dass es stattgefunden hat.
Was weißt denn du so über den Fall als Person, die es nicht verfolgt hat?
Eine Frau, die mehrere Jahre betäubt quasi wurde von ihrem Mann und mehrere Männer sich an ihr vergangen haben und sie ihr Gesicht quasi der Öffentlichkeit aber zeigen möchte, sich nicht verstecken möchte als Zeichen und dass das jetzt alles tatsächlich auch vor Gericht und Sonstiges geht. Aber ihr merkt, das sind nur Randinfos, aber ich glaube, so umreißen kann man den Fall, oder?
Ja, ja, das hast du für dich ziemlich gut schon zusammengefasst. Romina, wie sieht's da bei dir aus? Wie also auf welchem Stand bist du? Du hast die
Kommentarspalte im Blick, habe ich mitbekommen.
Ja, ich dachte, dienlich der Produktion zu diesem Thema wäre ja ganz gut, wenn man sich einliest. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass man sich nicht einfach so einlesen kann, sondern das ganze ein riesengroßes Maß an Fakten, Zahlen und überhaupt annimmt. Das ist nicht so wirklich wirksam und sinnvoll, da einfach irgendetwas drüber zu sagen. Und dann rutsche ich schnell in Kommentarspalten und erkenne allerdings etwas Positives auch bei diesem Fall an, was für uns spricht und auch für die Sichtbarkeit sexualisierter Gewalt.
Ja, spannend. Ich glaube, ich würde einfach mal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, ja, oder? Genau, also wir haben hier die Giselle und den Dominique Pellicot. Und die beiden, die waren etwa 50 Jahre lang verheiratet, haben 3 Kinder und sind 2013 mit Renteneintritt nach Marzahn, einem Ort in der Provence, gezogen. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie man sich's vorstellt. Es ist viel Natur, es gibt ganz viele tolle Flüsse und es sieht richtig zauberhaft dort aus. Und da haben die sich einfach niedergelassen in einem kleinen Häuslein mit einem Pool und hatten ein glückliches Bilderbuchleben, würde ich es beschreiben. Also verliebt, verlobt, verheiratet, Kinder, Häuschen. Genau, und da haben sie ihren Alltag in der Sonne genossen und einfach, ja, keine Ahnung, was man sich halt so vorstellt. Also so, wie man sich, glaube ich, als Kind vorgestellt hat, erwachsen zu werden und alt zu werden mit seiner Traumpartnerin, Traumpartner. Das haben die im Endeffekt gelebt. Genau, aber die Giselle, die litt unter ganz, ganz seltsamen Symptomen und das schon seit mehreren Jahren. Also immer häufiger hat sie sich sehr benommen gefühlt, sie war auf einmal vergesslich, hatte regelrechte Blackouts und die Ärzte hatten einfach keine Erklärung und auch Giselle nicht. Und sie hatte auch Entzündungen in der Gebärmutter und ist von Arzt zu Arzt gesprungen und man wusste einfach nicht, was los ist. Sie hat gedacht, dass sie Alzheimer hat, weil sie so vergesslich war. Auch da wusste sie einfach nicht, also niemand konnte ihr wirklich sagen, was bei ihr abgeht. Und sie nahm es dann einfach als Alterserscheinung hin, ohne zu ahnen, dass ihr Mann ihr regelmäßig Schlafmittel ins Abendessen gemischt hat.
Wie hat sie das rausgefunden?
Und an einem Morgen im September 2020 wurde der Dominique, also ihr Mann, in einem Supermarkt dabei erwischt, wie er heimlich unter die Röcke von Frauen filmte und Fotos machte. Und ja, die Polizei dachte sich, okay, das ist ein bisschen weird, wir gucken mal bei ihm zu Hause vorbei. Und da haben sie dann einfach seinen Laptop beschlagnahmt und haben da auch nach Hinweisen gesucht, weil es einfach ein bisschen suspekt war, dass er einfach so random Fotos und gefilmt hat. Und was sie da entdeckten, war ziemlich krass, also weil die hätten niemals damit gerechnet, dass das dabei rauskommen würde. Der Bildschirm füllte sich mit Hunderten von Videos und Dominique hatte jahrelang seine eigene Frau im bewusstlosen Zustand gefilmt. Nicht nur er, Dutzende andere Männer waren zu sehen. In den Dateien fanden sich akribisch beschriftete Aufnahmen, wie es in einem Kriminalarchiv kaum besser organisiert sein könnte. Also beispielsweise Missbrauchsnacht vom 26.05.2020 mit Mark, 5. Mal. Oder Missbrauch/Nacht vom 9.06.2020 mit Charlie, 6. Mal. Von rund 83 Männern verübte Taten, die sich über ein Jahrzehnt erstreckten. Naja, die Polizei war fassungslos und hat dann halt irgendwann, als die das entdeckt haben, halt einfach mal bei der Frau geklingelt und meinten dann so, yo, wir haben da was gefunden. Und sie war so, okay, was? Und dann haben die das ihr erklärt und sie konnte das erstmal nicht glauben. Und dann hat sie eben diese Videos selbst sichten dürfen und hat sich eben selbst auf diesen Videos erkannt. So kam dann halt auch eben raus, dass sie war immer bewusstlos auf den Videos. Das Einzige, was eben hätte sein können, war eben, dass ihr Schlafmittel untermischt worden war. Und das hat dann halt eben auch ihre ganzen Symptome erklärt.
Bei diesen ganzen Arztuntersuchungen, hätte da das nicht irgendwie im Blut auffallen müssen eigentlich?
Ja, also nur wenn du so einen toxikologischen Bluttest machst. Das sagt sie jetzt nämlich auch im Nachhinein. Das hat sie irgendwie in einem Interview gesagt, tatsächlich vor einer Woche oder so ist es erst rausgekommen. wo sie eben meinte, dass Frauen wirklich darauf achten sollen, auf ihr Gefühl hören sollen, wenn sie aus irgendeinem Grund auf einmal vergesslich sind, Schmerzen haben, dass sie sich nicht so abtun lassen sollen von ÄrztInnen, sondern wirklich so einen toxikologischen Bluttest machen sollen. Weil das hätte ihr einfach ganz viel erspart. Ja.
Krass, ich habe mehrere Fragen im Kopf. In welcher, also wie wurde der Mann dann direkt festgenommen, nachdem diese Bilder und Videos und sonstiges ans Tageslicht kamen? Und wie wurde dann gegen ihn ermittelt oder was ist gerade mit ihm? Also ich habe ja nur mitbekommen, dass es jetzt wohl vor Gericht geht und so, aber die wohnen ja hoffentlich jetzt nicht, also die sind ja nicht in einer Räumlichkeit so. Oder doch, ist er auf freiem Fuß? Was ist mit ihm?
Ja, der Dominique, der hatte nämlich ein sehr krasses System entwickelt. Der hat das nicht einfach so, hier und mal da mal gemacht, sondern er machte seine Frau bewusstlos, lud Männer ein, die er über ein Swinger-Forum kennengelernt hatte und führte sie zu ihr ins Schlafzimmer. Er gab Anweisungen, wie zum Beispiel kein Licht, keine Geräusche. Die Gäste mussten das Auto eine Straße weiter parken, sich in der Küche ausziehen und die Hände am Ofen wärmen, damit ihre kalten Finger Giselle nicht aufweckten.
Was?
Also er hat das richtig ausgeklügelt gemacht. Und das, Leute, 9 Jahre lang hat er das gemacht.
Krass. Wie kann Mehrmals. Das 9 Jahre also lang sehr, sehr unentdeckt oft. Bleiben? Dieses ganze System, wie kann das kein Nachbar mitbekommen? Wie kann da kein Arzt aufmerksam werden? Wie kann da keine Frau im Umfeld oder whatever, eine Freundin oder keine Ahnung, irgendjemand oder auch ein Mann im Umfeld, irgendwie Familie, wie kann das 9 Jahre lang inmitten unserer Gesellschaft stattfinden und keiner kriegt davon was mit?
Ich glaube, wenn man da einfach nicht drauf kommt, dass der Typ, mit dem du 50 Jahre verheiratet bist, dein süßes Häuschen hast, mit Swimmingpool, irgendwo in der fucking Provence, ein wunderschönes Leben hast mit dem Typen. Ich glaube, du glaubst es. Sie hat es ja am Anfang auch nicht geglaubt, bis sie die Bilder
aber
gesehen hat.
Aber wie krank muss man ja auch an der Stelle des Mannes sein, diese Arztbesuche mitzubekommen von der Frau, zu sehen, die hat Symptome, die zweifelt selbst an ihrem eigenen Dasein, an ihrer eigenen Existenz, an ihrem eigenen, habe ich Alzheimer oder nicht? Und sie da irgendwie begleiten, wohl auch so begleiten, dass sie ja nicht drauf aufmerksam wird, so von wegen, hör, dem bockt das doch gar nicht. Also er muss ja auch Empathie oder sonstiges ihr gegenüber scheinbar gezeigt haben und sie da auf diesem Weg ja auch begleitet haben, obwohl er sich der Ursache so bewusst war. Also ich bin fassungslos und das wusste ich auch schon, nachdem ich die Heads gelesen habe, aber so mit ein paar mehr Hintergrunddetails finde ich es ja noch,
es also, ist so krass.
Das klingt wie eine ganz, ganz schlecht geskriptete True Crime Story auf Netflix, vor allen Dingen, weil er seine ganzen Straftaten so dokumentiert hat, alles nachweislich quasi festgehalten hat und das in Zeiten von Digitalisierung, wo, keine Ahnung, irgendwelche Videos oder Fotos geleakt werden und so eine Scheiße kann der über 10 Jahre abziehen oder 9 Jahre halt abziehen. Also in mir sprudelt's. Ich weiß nicht, ich sehe nur fassungslose Augen von Romina, die nur nickt.
Ich fühle das. Es ist so krank.
Ich fühle deine Sorgen.
Dieser Fall wirklich, das ist so ein schlimmer Fall, wirklich auf so vielen Ebenen. Also wie du schon gesagt hast, ja, Romina, hast du was dazu zu sagen? Hau mal raus.
Ja, also diese Details sind mir auch nicht bekannt. Aber die Fragen, die du gestellt hast, die implizieren ja auch, weil wir mehrere Fälle jetzt in letzter Zeit mit Elle hier im Podcast haben durften, dieses, wie schaffen Menschen über Jahre hinweg Dinge zu vertuschen und so weiter und so fort. Und im Prozess sind wir ja auch noch genau.
Männer, Entschuldigung.
Und im Prozess sind wir ja auch noch, also der Prozess ist ja noch nicht beendet. Also es wird wahrscheinlich noch dunkler, als es schon ist. Diese Euphorie, die wir jetzt auch am Anfang hatten in Bezug auf Schlagzeilen, dass ja sehr viel Positives rüberkommt in Bezug auf die Person, die das alles überlebt hat, die umarmt einen oder nimmt einen ein bisschen an die Hand, während man diese Dinge alle konsumieren muss. Na, ich meine, du schön hast ja auch gesagt, du hast einfach nur Schlagzeilen mitbekommen und das haut einen einfach völlig um. Ich bin gespannt, was du jetzt noch zusätzlich da an Infos hast für uns, was da rauskommt, aber ja, ich stelle mir auch die Frage, auch wenn es Punkte gibt, wo ich mir sage, ja, Netzwerke, sexualisierte Gewalt ist leider auch als Straftat ein Geschäftsmodell, vor allen Dingen, wenn man so eine Tat beobachtet, wo ja Jan und Mann ein- und ausgegangen ist, aber dazu wahrscheinlich gleich noch mehr.
Ja, gutes Stichwort, es gibt natürlich nicht nur Dominique, den Ehemann oder beziehungsweise den Ex-Ehemann, sondern die ganzen Männer, die da teilgenommen haben. Und ja, die Polizei konnte sehr viele Männer identifizieren. Von diesen 83 Männern wurden 50 oder etwa 50 identifiziert und die sind jetzt auch im Nachhinein vor Gericht gekommen oder stehen jetzt auch immer noch gerade vor Gericht. Und das ist wirklich von unterschiedlichsten Schichten. Also viele der Männer waren Krankenpfleger, Feuerwehrmann, Journalisten, Gärtner, Familienväter und auch immer wieder Dominique selbst. Also wirklich von jedem Berufsfeld findest du eine Person, die da mitgemacht hat. Und der Dominique hat seine Frau in diesem Swinger-Forum oder auf dieser Swinger-Plattform auch kostenlos angeboten. Also er fand es einfach richtig
krass,
geil, sich
das weil ich dachte gerade, ich frage dich, wie viel Geld er damit gemacht hat, ohne zu wissen, so, oh, rentiert sich das? Natürlich nicht, sondern einfach zu wissen, so, was muss dahinter stehen für eine Motivation? Wie viel Geld muss so ein Täter quasi vor Augen geführt werden, dass er sagt, so, ja, ich verkaufe meine Frau, weil das lohnt sich, in Anführungszeichen, aber kostenlos? Also ich meine, egal wie, ob mit Geld oder nicht, ne, versteht mich nicht falsch, es ist eine Katastrophe so.
Ja, ich kann deinen Gedankengang total
aber
verstehen.
Aber einfach nur, um diese Genugtuung zu haben, ich habe die Macht über diese Frau, ich kann sie anbieten, gegen ihren Willen, gegen ihr Bewusstsein sogar und Leute, gönnt euch so nach dem Motto, das ist so abartig, da fehlen einem wirklich die Worte für.
Also ich habe jetzt gerade meinen Kugelschreiber zerbrochen, als du gesagt hast, kostenlos. Ich hätte ja noch verstanden, wenn es vielleicht in der Anfangszeit, ich will nicht irgendwie hier total komisch wirken, aber ich hätte es noch nachvollziehbarer gefunden, wenn es so am Anfang halt diese Straftaten gegeben hätte. Und dann plötzlich irgendwas Elitäres an Angeklagten, die ja auch vor Gericht sind, gesagt hätte, hier, keine Ahnung, ne, irgendeine Währung, Preis und keine Ahnung. Aber die größte Währung für diese ist einfach die Anerkennung oder auch dieses Machtgefälle unter den Tätern.
Ja, aber ich finde auch, also ganz, ganz gefährlich zu sagen, man kann es nachvollziehen oder so. Ich weiß, wie es gemeint ist, also einfach, weil wir drei uns kennen so. Aber auch wenn jemand jetzt irgendwie draußen diese Folge zuhört und vielleicht zum ersten Mal auf uns gestoßen ist und eben sich fragt, okay, nachvollziehbar in welchem, also Straftaten im sexualisierten oder grundsätzlich Gewalt sind ja nie nachvollziehbar, egal aus welchem Motiv sie entstehen so. Nur ich glaube, was da halt noch dieser Punkt ist, der so schockierend ist, ist halt, wenn man ja daraus so gesehen diese psychischen Aspekt in Anführungszeichen nur hat, ne? Also es ist rein auf die Genugtuung gemünzt von diesem Täter, dass er innerlich irgendwie eine, ja, er muss ja eine Freude daran gehabt haben. Also dieses Psychische, das geht mir nicht in den Kopf rein. So.
Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Das war einfach ein absolutes Machtgefälle. Einfach dieses, er hat seine Frau komplett kontrolliert. Also er hat, was ja auch noch krass ist, ihr müsst euch vorstellen, er hat sie mehrmals in der Woche oder sehr häufig betäubt, hat sie dann ins Bett gelegt und hat ihr am nächsten Morgen oder hat danach dieser Tat, wo dann Männer gekommen sind, ihr was anderes angezogen. Und sie ist ganz oft auch eben aufgewacht und wusste nicht, warum sie auf einmal diese anderen Klamotten anhat. Und hat das eben dann auf ihren Gedächtnisverlust geschoben. Also auch, in was für einer Dunkelheit diese Frau getappt ist, diese letzten 11 Jahre. Und es könnte ja auch noch sein, dass es länger gewesen ist, weil die Polizei fand auf seinem Computer über 20.000 Fotos und Videos. Und jetzt mache ich noch mal einen kleinen Ausflug woanders, bevor wir zu den Männern weitergehen und der ganzen Gerichtsgeschichte und so. Und zwei davon betitelt mit Rund um meine nackte Tochter. Die beiden haben eine Tochter und zwei Söhne. Und Rund um meine nackte Tochter zeigen ein schlafendes Mädchen von 10 Jahren in Unterwäsche. Caroline Darian, die Tochter, erkannte sich, nicht aber ihre Schlafstellung und auch nicht ihre Unterwäsche. Die musste ihr jemand angezogen haben. Das alles hat sie auch in einem Buch verarbeitet, ich glaube 2021. Sie nennt ihn verständlicherweise auch nicht mehr Vater, sondern Erzeuger. Und leider ist die Beweislage da aber zu dünn, deswegen kann das momentan nicht vor Gericht gehen, aber die kämpfen gerade dafür, dass das vor Gericht geht. Genau.
Bei dieser ganzen Dokumentationsscheiße von ihm ist die Beweislage zu dünn. Also sorry.
Ich fühle mich getriggert bei der Aussage. Sofort. Tut mir leid, dass ich das hier so eingestehen muss. Aber wenn ich höre, die Beweislage ist so dünn und auch DNA-Nachweise zu dünn sein können vor Gericht und Frankreich ist nicht unbedingt schlechter aufgestellt als Deutschland im Bereich Justiz, dann fällt mir da auch wenig zu ein. Aber ja, as usual, stilles Kopfschütteln.
Was muss auch diese Frau für eine krasse Psyche haben, so. Also zum einen bist du jahrelang nicht mehr Herr deiner eigenen Sinne, du zweifelst an dir selbst, du kannst dich ab Abendessen gefühlt nicht mehr an den Abend erinnern und stehst mit anderen Klamotten auf und bist einfach lost, so in deinem eigenen Körper, in deinem eigenen Kopf. Und andersherum bist du dann aber die, die sagt, Leute, ich versteck mich nicht. Die wird so ein Zeichen bisschen für dieses, hey, ich will jetzt hier ein Gesicht wahren für eben Opfer sexualisierter Gewalt. Ich kämpfe dagegen öffentlich, ich verstecke mich nicht, ich bin hier präsent so. Wo ich aber auch nochmal klar betonen möchte, das, was da so als stark angesehen wird, ist auch ein starker Move. Es ist aber nicht weniger stark, wenn man das nicht tut. So, aber nichtsdestotrotz, so dieses, was für eine Psyche, wieso ist sie, weiß man da überhaupt irgendetwas zu ihrer psychischen Gesundheit? Ich hoffe, sie ist in Therapie oder ich hoffe, wie arbeitet sie das auf? Gibt es dazu irgendwelche Infos?
Das weiß ich gerade nicht, da habe ich auch tatsächlich gar nicht nachgeguckt, ist aber ein guter Hint. Das Einzige, was ich eben weiß, ist, dass ihr von Anfang an ganz arg wichtig war, dass der Prozess eben nicht hinter verschlossener Tür abgewickelt wird. Der Antrag der Angeklagten, den Prozess hinter verschlossener Tür abzuwickeln, ließ sie durch ihren Anwalt zurückweisen. Giselle will eine öffentliche Verhandlung. Zum Gerichtstermin erschien sie mit dunkler Brille in Begleitung ihrer drei Kinder. Genau. Und sie hat auch mittlerweile einen Verein gegründet, mit dem Namen, ich übersetze es direkt auf Deutsch, schläfere mich nicht ein.
Kann mir auch gut vorstellen, dass darunter aber auch die Motivation vielleicht auch ist, ne, zu sagen, ey, ich mache das alles öffentlich und ich will dich öffentlich bloßstellen, weil ich so auch maybe eine Macht ja auch über ihn so ein bisschen hat, so dieses, ich kann jetzt vielleicht über dich entscheiden, wie ich das jetzt hier handhaben möchte. Keine Ahnung, ist eine Vermutung, ne, was man sich denken könnte, war jetzt nur ein Gedanke, der in mir aufgekommen ist, aber stark, dass sie die Kraft hat, weiterhin auch für andere öffentlich zu kämpfen, wenn sie selbst, glaube ich, einiges aufzuarbeiten hat, ja.
Mhm. Ja, absolut. Ich kann euch gerne mal ein paar Zitate vorlesen, die sie gesagt hat während des Prozesses. Ich liege reglos im Bett und werde vergewaltigt. Das sind barbarische Szenen, sagte die 72-Jährige im Prozess gegen ihren Mann und 50 weitere Beschuldigte. Für mich sind das Horrorszenen. Die Männer hätten sie behandelt wie eine Stoffpuppe, wie einen Müllsack. 50 der Männer konnten mithilfe der Videos identifiziert und angeklagt werden. Neben Dominique haben 14 von ihnen sich vor Gericht als schuldig bekannt. Der Rest streitet die Vorwürfe ab. Die sagen halt, ach, die dachten, das wäre ein Rollenspiel gewesen von dem Pärchen und plädieren wirklich auf diese Aussage, ja, das muss ja ein Rollenspiel gewesen sein. Genau, Dominique, also ihrem Ex-Ehemann und Haupttäter.
Sorry, aber die haben noch nie was von Konsens gehört, oder? Ich bin so wütend in dieser Folge. Selbst wenn es ein Rollenspiel ist, selbst wenn es ein Rollenspiel wäre. Also,
dein Ton ist weg.
Dein Ton ist kurz weg. Ja, steig da nochmal ein.
Seid ihr da?
Was ist passiert? Hör mal, da hat die authentische Wut
wollte jetzt, nicht gerettet werden.
Jetzt.
Ah. Ja, du bist wütend. Ja. Komm, Moment. Steig wieder.
Die haben noch nie was von Konsens gehört, oder? Also, es ist, selbst wenn es ein Rollenspiel gewesen wäre, dann hat man doch mindestens eine Sekunde, wo man guckt, ob diese Frau im Bewusstsein ist oder nicht. Oder sich kurz mal abklärt und sagt, ist das okay für dich?
Es ist so eine schlechte Ausrede.
Es ist kein Rollenspiel, wenn eine Frau komplett regungslos auf dem Bett liegt und dir ausgeliefert ist und du den Konsens mit ihr nicht vereinbart hast. Dann ist das überhaupt keine Basis, auf der man miteinander schlafen kann. So, und dann zu sagen, ach, sorry, also ich dachte, das ist ein Rollenspiel. Oh, nee.
Es ist so wack. Es ist wirklich so.
Aber
es
spiegelt auch unsere Vergangenheit wieder und unseren Hier und Jetzt. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die einfach denken, Konsens bedeutet auch irgendwie, dass jemand anders das für dich bestimmt oder gar keine Ja, und nichts, also wir wissen ja alle mittlerweile, sollte ein aktives Einverständnis da irgendwie vorhanden sein. Und man macht es sich ja total einfach auch mit diesem Argument, ne? So die Schuld zu verschieben, die man selber nicht tragen möchte. Man könnte, wenn man schon irgendwie ein verquältes Bild von früher hat oder wo auch immer diese Glaubenssätze herkommen, zu meinen, man kann dann trotzdem einfach ohne Einverständnis was mit einem Menschen machen, dann könnte man sich das einfach eingestehen und sagen, okay, ich glaube, da ist dies, das, jenes. Aber dieses Abstreiten und Schuld verschieben, das ist bitter.
Ich meine, wenn es ein Kink ist, ne, zu sagen, hey, ich lieb's total, wenn ich bewusstlos bin und gar nicht mehr weiß, was passiert ist und bla. Und ich möchte irgendwie, keine Ahnung, wenn Leute darauf stehen und sich vorher treffen und sagen, ich werde in dieser Situation so und so da sein, du wirst mich nicht, keine Ahnung, ich werde nicht bewusst, also wenn die miteinander sprechen, so. Und das vielleicht the way to go ist für einige. Do it, ja? Aber nicht
ja,
so.
Ja, also, I mean, stellt euch mal ganz kurz vor, diese Männer, die mussten eine Straße weiter weg parken. Die sind rein, also wir müssen das auch immer wieder durchgehen. Die haben eine Straße weiter weg geparkt.
Wir müssen ja noch vorher anfangen. Die haben eine scheiß Plattform gegangen und haben diese Frau gesehen quasi oder diese Anzeige gesehen oder dieses, wo auch immer der die da kostenlos angeboten hat. Da müssen wir anfangen. Die haben ja gesehen, dass es da ein Angebot gibt. Dem gehe ich nach, dann spreche ich mit dem Typen, kläre das erstmal alles ab, wann, wo, wie. Und dann parken die eine Straße weiter und gehen rein.
Ja, so, das ja. Genau, nee, weil sie eben behauptet haben, naja. es könnte ja ein Rollenspiel gewesen sein. Ja, das ist halt so, dann parken die eine Straße weiter weg, ziehen sich in der Küche aus, um sich dann die Hände im fucking Ofen aufzuwärmen, um sie nicht aufzuwecken und behaupten dann vor Gericht, das war ein Rollenspiel.
Es impliziert übrigens auch, dass behauptet wird, dass rein von der Medikation her ja auch angeblich nicht Medikationen missbraucht worden sind und die Überlebende da anscheinend doch noch die Möglichkeit gehabt hätte, zu Bewusstsein zu kommen. Also es ist für das Strafmaß maßgebend, ob eine Person die Möglichkeit gehabt hätte, zum Bewusstsein zu kommen. Und das versuchen die ja irgendwo damit einzubauen. Aber ich weiß nicht, ob das aus den Berichten heraus irgendwie herauskommt, dass man da auch noch detaillierter ist. Nur die Tatsache einfach, Schlafmittel ins Essen reinzumachen, ist ja auch kein Konsens. Also das hat ja auch nicht aktiv stattgefunden, dass die Person, die Frau sagt, die Giselle, ja, ich habe auch aktiv Schlafmittel in mein Essen vorher reingetan, weil so nehme ich das am liebsten oder sowas in der Art, sondern es ist ja anscheinend untergejubelt worden. Das heißt, auch da ist kein Konsens. Es stimmt ja vorne und hinten ja. nicht. Also das wird ja immer schlimmer.
Aber ist dieses Argument mit ja, diesen Händewärmen nicht absolut schwach? Also kalte Hände, du wirst doch bei einer Vergewaltigung von noch ganz anderen Sachen sonst wach, oder? Also das sind doch die kalten Hände.
Ja, ich glaube, er wollte halt wahrscheinlich so krass auf Nummer sicher gehen und
ach, mach mal also, deine Patschehände warm, ich meine, er hat den Schwanz kannst du reinführen oder was. Also sorry, also ich habe so eine Wut
genau,
in mir.
Genau. Aber ja, ich weiß auch nicht, also ja. Naja, auf jeden Fall, Dominique und den weiteren Angeklagten drohen bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe und der Prozess soll bis zum 20. Dezember andauern. Und
oder?
Genau, diese Typen, diese Täter, die waren ja auch alle jetzt vor Gericht, ne? Entschuldigung, dass ich das so mit einem Lachen hier reinspreche, aber ich find's auch sehr lächerlich. Auf jeden Fall, die waren ja vor Gericht und da gibt's dann ja halt auch, da kannst du ja auch Aussagen machen und alle haben halt irgendwelche Frauen, meist Schwestern oder Lebensgefährtinnen, die für sie aussagen. Und auch wieder hier ein paar Zitate. Er hat sich um mich gekümmert, als ich krank war, berichtet beispielsweise eine Freundin aus Kindertagen über den Gefängnisaufseher Quentin H., der sie auch vergewaltigt hat. Ich kann ihn immer anrufen. Und also solche Sachen wurden halt vor Gericht gesagt, ja. Und trotzdem hat eben dieser 34-Jährige im Herbst 2019 eine betäubte, wehrlose Frau vergewaltigt.
Die leben halt selbst in dieser Scheinwelt, in der auch das Opfer gelebt hat, ne? Also die konnte ja auch während ihren ganzen Arztbesuchen, wo sie dachte, sie hat Alzheimer, ihren Mann sicherlich anrufen und sagen, oh, der Termin hat schon wieder zu nichts geführt. Und er sagt, oh, mein Schatz, wir gehen zum nächsten Arzt. So, die leben genau in derselben Scheinwelt, in der das Opfer gelebt hat. Oder werden noch dazu gezwungen oder sind wirklich nicht in dem Bewusstsein, dass, also ich vielleicht in so einer Situation, vielleicht hält man auch an der Vergangenheit fest, und will es auch gar nicht wahrhaben? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, dass der eigene Partner so eine schlimme Person ist und eine andere Frau einfach auf einer Swinger-Plattform entdeckt und dann dahin fährt und diese ganzen Wege auch auf sich nimmt und das macht, ne?
Das ist auf jeden Fall ein System. Also, komplettes System, was sich entwickelt hat und aufgebaut worden ist. Auch nicht von heute auf morgen, sondern in den kleinsten Schritten aus seinen eigenen Taten heraus. Und Täter sprechen miteinander auf ihre eigene Art und Weise, kommunizieren die. Wenn es diese Plattform gab, ist da sowieso Raum für diese Taten und auch für die Organisation, weil wir uns ja auch fragen, wie kann das alles so entstehen? Aber es war schon immer da und es wird wahrscheinlich in verschiedenen Schichten, vor allen Dingen im Darknet, auch ein Thema, ein großes Thema sein, wo wir große Schwierigkeiten haben, auch bei uns in Deutschland überhaupt an diese Menschen ranzukommen und an diese Plattform, wo auch immer diese Server standen und diese ganzen Informationen abgespeichert worden sind. Also das ist ja eine Errungenschaft auch von den Angeklagten her. Die haben ja auch alle ihre Fachkompetenz in dem Bereich, wo sie halt ihre Jobs so haben. Und wenn man sich da mit dran beteiligt und dann gemeinsam zusammenarbeitet an diesen Sachen, na, das ist so, man merkt das ja auch. Also irgendwie ist so bei dem Hauptangeklagten Ehepartner so diese Einsicht und er streitet gar nichts ab. Aber die anderen, die von diesem Angebot auch profitiert haben durch ihre eigenen Taten oder Weiterempfehlungen, wenn man das so nennen muss. Da ist halt das Interesse auch vom Staat groß, diese Netzwerke vielleicht final großartig auch aufzudecken und nicht nur in Bezug auf den Fall daran zu arbeiten.
Ja, die Plattform wurde auch mittlerweile komplett runtergenommen, wo das alles stattgefunden hat. Aber ja, auch wie du gerade gesagt hast, der Ex-Ehemann, der hat das auch zugegeben von Anfang an, Beginn seiner Aussage.
Gut, was willst du da auch noch leugnen?
In Bezug auf, in Bezug auf alle seine Taten war, ich bin ein Vergewaltiger, wie alle anderen hier im Saal. Sie wussten alle Bescheid, sie können nicht das Gegenteil behaupten. Allen Männern sei der Zustand seiner Ehefrau im Vorhinein bekannt gewesen, sagt er.
Die Aufgabe vor Gericht als Strafverteidigerin ist, das Strafmaß zu mildern, egal wie viel Schuld vorhanden ist. Und wenn ein Angeklagter von Anfang an eingesteht, Dinge getan zu haben, die gegen das Gesetz sprechen, bekommt der Angeklagte ein milderes Strafmaß. Das ist in diesem Fall nochmal was anderes, weil auch andere Täter vorhanden sind, die die Dinge abstreiten und nochmal andere Details an den Tag legen. Deswegen auch dieser Gedankengang mit dem Netzwerk und dass der Staat irgendwo auch noch mehr Menschen finden möchte, weil es wird nicht nur diese Gruppe sein, es werden auch andere Menschen sein, die sich daran ein Beispiel genommen haben oder, sag ich mal so, in ihrem Geist erkrankt sein müssen auch, dass man sowas tut. Ja, also wenn wir von Geschäftsmodellen sprechen und auch von diesem Fall als Geschäftsmodell, weil ich das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dann wird es da noch andere Ebenen geben, die wahrscheinlich auch im Laufe des Prozesses ans Licht kommen, nur es dauert einfach einen Moment länger, das an die Öffentlichkeit zu bringen, weil es muss handfest sein. Ne? Das könnten wir nicht einfach so einwerfen, aber die Dinge sind schon benannt worden und immer noch in den Ermittlungen.
Hey, schon gewusst? Werbung.
Warum hast du dich nicht gewehrt?
Aber wolltest du nicht eh was von ihm?
Sieh es doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig?
Warst du betrunken?
Und vor allem, was hattest du an?
Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert eine Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung, was hattest du an, richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von Was hattest du an, lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren.
Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, das hat sich vor 20 Minuten noch anders angefühlt, darüber zu sprechen. Aber ich bin ganz froh, dass ich das heute auch mit euch beiden zusammen mache. Und ja, gleich zur Community vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber ja.
Genau. Also Giselle, was bei ihr als sehr besonders ist, sie sagt von Anfang an, dass sie keinen einzigen Grund hat, sich zu schämen. Die Menschen, die sich schämen sollten, das sind die Angeklagten, das sind die anderen, die vor Gericht sind und die ganzen Täter. Und genau, also alleine, dass sie eben diesen Fall öffentlich machen wollte, zeigt auch schon so ein bisschen ihre Haltung. Wie du vorhin schon gesagt hast, Shannon, das heißt nicht, wenn man das nicht macht, dass man deswegen nicht stark ist. Trotzdem ist sie gerade in der feministischen Bewegung ein unheimliches Vorbild, was das alles angeht, weil sie eben noch, ich glaube, da zählt auch noch ein bisschen das Alter rein und auch die Länge an Zeit, wo das eben passiert ist. Und dass sie dann trotzdem sagt, hey, ich gehe da jetzt raus und stell mich dem und ich mache das stolz und ich habe da meine Kinder an meiner Seite. Und genau, zuletzt warteten rund 100 Personen auf sie, um ihre Unterstützung zu zeigen, vor allem andere Frauen. Der Prozess bewegt extrem viele, auch weil eben Gisèle Pelicot das öffentlich macht, was ihr angetan wurde, ihr Gesicht zeigt, sich als Opfer nicht versteckt und auch eben sagt, sie ist kein Opfer. Die Scham muss die Seite wechseln, hatte sie zu Prozessbeginn erklärt und das sagt sie auch immer wieder.
Ich glaube, was sie halt auch einfach so stark macht, ist vielleicht auch nicht dieses nur Gesicht zeigen, sondern eben auch diese Sätze und Statements, die sie da raushaut. Ne? Also ich muss mich nicht schämen, die anderen müssen sich schämen und so weiter. Also alles, was du, ich möchte dich jetzt nicht eins zu eins wiederholen, ne? Aber genau diese Statements, die sie eben da raushaut, die sind eben bekräftigend und bestärkend für eben genau die Mission, für die wir alle kämpfen. So, und ich glaube, das ist eben auch, dass diese Stimmen braucht es, diese öffentlichen Stimmen, diese starke Stimmen, sind eben auch das, wo auch die ganzen anderen leisen Stimmen oder auch stillen Geschichten Gehör finden. So. Und das ist, glaube ich, das, was so viele irgendwie abholt. Ich würde mich persönlich ein bisschen davon distanzieren, dass es unbedingt ihr Gesicht ist so oder so ihre Person an sich, die wahrscheinlich auch sehr vieles ausstrahlt. 100 pro möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, das, was den größten Nerv oder eher so in dieser Allgemeinheit eben anklingt, ist eben das, was sie daraus macht aus ihrer Geschichte und wie sie dazu steht und welche Stimme sie für wie viele Menschen erhebt. So und nicht nur für sich. Das ist, glaube ich, das, was man ihr hoch anrechnen kann. Und das ist ein Weg, das zu verarbeiten auch. Es ist aber auch, und ich möchte das nochmal betonen, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist und wir viele stille Zuhörer haben, die ihre Geschichte mit sich tragen, aber noch nie drüber gesprochen haben, dass es eben ein Weg ist. So. Der andere Weg ist nicht besser oder schlechter, wenn man nicht darüber spricht oder nicht diese starken Statements irgendwie raushaut öffentlich, sondern wenn man sie vielleicht nur für sich selbst verinnerlicht hat, was ein unfassbar starker Weg auch schon alleine in der Heilung ist, wenn man das für sich verinnerlichen konnte. So. Aber ja, also da die Nerven zu behalten, alleine auch nach dem Vertrauensbruch, den sie durchlebt hat. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, du hast die Folge angefangen mit einem idyllischen Haus und einem Swimmingpool, Alter. So, dieses ganze Leben, 50 Jahre, die ist mit Mitte 20 mit dem zusammengekommen, so. Keine Ahnung, wie lange die sich vielleicht auch schon vorher kannten, whatever, aber das ist so gefühlt das ganze Leben. Das zu hinterfragen und dann aber sich fürs Weitermachen entscheiden, auch krass, so. Weil du wurdest dein ganzes Leben lang belogen. Ich meine, ich kenne das, auch in Rominas Geschichte so, sie hat jahrelang auch unter der Beziehungstat zum Beispiel auch gelitten und wurde da auch viel belogen oder manipuliert, gegaslightet und so weiter und so fort. Du hast auch vieles hinterfragt. Ich möchte das gar nicht so an Zeiten messen von 50 Jahren oder 3 Monaten, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre so, das ist eigentlich egal. Aber ich sehe viel in Rominas Augen heute und würde dich mal ganz direkt fragen, Romina, was triggert dich da vor allen Dingen gerade im Gespräch am meisten oder welche Punkte regen dich am meisten gerade irgendwo auf? Was geht dir nicht in den Kopf? Wo bist du gerade gedanklich?
Mich holt das total ab, was du sagst, weil auch Elle und ich habe mir zur Produktion sehr, sehr viele Gedanken in Bezug auf meine eigene Geschichte gemacht, weil ich das immer in den Vergleich ziehe und nicht abschalten kann, dass ich auch Betroffene von 2 Gerichtsprozessen bin und stehe komplett hinter dieser Aussage, dass die Scham die Seite wechseln muss. Das kommt ja aus der Suffragettenzeit von früher auch und ist auch die Zeit, wo ich mich mit Feminismus total unbewusst auseinandergesetzt habe, das ermutigt und dass sie so gefeiert wird und der Hype da ist, das finde ich alles super, weil es trägt dazu bei, dass wir die Sichtbarkeit für sexualisierte Gewalt an den Tag legen und auch die ganze Welt darauf schaut. Deswegen sprechen wir auch von einem Jahrhundertprozess, weil es wird etwas verändern. Auch wenn das gesellschaftliche Echo, was auch mich trifft und ich mich mitbetroffen fühle, wenn ich die Schlagzeilen lese, ja nur peripher tangiert. Denn egal wie viel Zuspruch und wie viel Hype wir haben, Die Arbeit dieser Frau beginnt, wenn der Prozess zu Ende ist, wenn das Urteil gesprochen worden ist und wenn sie Zeit hat, sich darüber bewusst zu werden, was die überhaupt die ganzen Jahre jetzt gerade durchgemacht hat. Denn ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir die Folgen zu den Gerichtsprozessen aufgenommen haben und hier im Podcast darüber gesprochen haben, dass ich mittlerweile 2,5 Jahre später nochmal eine andere Perspektive auch auf meine Person damals habe. Was mich halt insgesamt so ein bisschen daran stört, ist, dass die Verantwortung für die Zeit danach nicht getragen werden möchte gesellschaftlich. Nämlich jetzt ist sie das Aushängeschild und bekommt eine Anerkennung, die vielleicht nicht langfristig ist, in der Form, wenn sie wirklich heilen darf. Und ich würde als Betroffene von Gerichtsprozessen sagen, dass ich in der Zeit, als ich vermeintlich dachte, schon Ruhe zu haben und auch inneren Frieden mit mir geschlossen zu haben, heilen durfte. Aber heilen konnte ich erst, als ich wusste, dieses Thema ist einfach vom Tisch. Und ich mache jetzt was anderes da drauf. Ob das Alchemie ist und man gründet einen Podcast oder man hat einen Verein gegründet. Ich meine, die ist ja schon aktiv dabei. Aber dieses wirkliche Heilen und Ruhe finden, auch innerhalb der Familie, weil da ja auch nochmal die Tochter ist mit ihrer Geschichte, das findet wahrscheinlich alles erst in Jahren statt. Und wenn ich höre, dass der Prozess am 20. Dezember beendet werden sollte, dann wünsche ich mir das für sie, dass der beendet ist. Aber ich weiß, weil da Menschen sind, die das abstreiten, wird also jedes Abstreiten, jedes Nicht-Eingestehen dieser Tat verlängert diesen Prozess, weil wenn neue Details genannt werden, muss alles geprüft werden. Und wenn ich daran denke, wie oft ich im Gericht saß und Informationen von mir gegeben habe über einen Container, also hinter dem ich mich versteckt habe damals, dann haben wir fast 5 Tage vor Gericht mit verbracht, nur herauszufinden, welche Farbe dieser Container hat. Und wenn man jetzt daran denkt, dass das in ihrer eigenen Wohnung stattgefunden hat, also offensichtlich sind das ja, ist das die Beweislage, dann graut es mir. Und ich wünsche mir einfach nur, dass die Frau diese Kraft behält, die sie jetzt aktuell ausgesprochen hat. Und dass, wenn sie die nicht mehr haben sollte, ihr auch die Hilfe geboten wird, die sie und auch wir alle verdient haben, wenn wir in so eine Situation kommen. Weil noch ist mir da zu hell, noch scheint mir da viel zu viel Licht auf diesen Fall, bevor das Rampenlicht ausgeht und sie vielleicht nicht unbedingt alleine dasteht. Wir sind ja alle da, sie hat ja sehr viel schon gesagt, was uns auch sehr viel bedeutet. Aber in den Momenten fühle ich mich ihr irgendwie auch verbunden. Ich habe meinen Anwalt letzte Woche angerufen, bevor wir vorhatten, diese Folge zu produzieren. Aus anderen Gründen habe ihm die Frage gestellt aus dem Nichts, können Sie mir eigentlich nochmal sagen, warum wir damals den Prozess nicht öffentlich geführt haben? Und er sagte dann, ja, weil der Angeklagte auf Befangenheit, also der hat ja alles Mögliche angebracht, dass er sich der Öffentlichkeit nicht zeigen möchte und im Interesse der Staatsanwaltschaft konnte dieser Prozess nicht öffentlich geführt werden. Also es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, dass eventuell noch Angeklagte dafür sorgen könnten, dass es doch nicht mehr öffentlich ist. Und das finde ich auch wichtig zu erwähnen. Und das soll gar nicht bedeuten.
Vielleicht ist das aber auch in Frankreich anders, nur um das kurz anzumerken, ich weiß es nicht.
Ja, aber also es gibt Möglichkeiten, aber ich wünsche mir natürlich, dass das öffentlich bleibt, weil es im Sinne der Klägerin wäre. Also so, dass das alles so läuft, wie sie sich das vorstellt und nicht, dass man ihr dann wieder irgendwie die Würde ankratzt oder irgendwas an den Tag legt, was ihr nicht entgegenkommt.
Danke, dass du das auf jeden Fall geteilt hast und uns da auch so mitnimmst. Weil, also ich kann das natürlich nicht so nachempfinden wie du und ich finde die Perspektive unheimlich wertvoll und auch immer wieder sehr, sehr mutig und ja, und auch stark. Und es wäre auch stark, wenn du uns nicht mitnehmen würdest, aber also ich kann davon extrem profitieren, zu wissen, wie du das siehst, wie du das wahrnimmst, auch was dieser Fall in dir auslöst.
Du hattest mich vor unserer Produktion gefragt, ey, kannst du dich noch erinnern, inwiefern ich in dem Fall drin bin, noch, ne, so, weil du wirklich sehr intensiv recherchiert hattest. Ich bin voll drin, aber so drin bin ich gar nicht, bin einfach extrem getriggert. Positiv, aber auch sehr negativ. Und das schwingt dann immer mit, muss ich zugeben.
Vielleicht ist es dann nicht dieses inhaltliche Drinsein, sondern eben emotionale im Kopf und psychische, ne? Ich finde, das ist nicht zu unterschätzen, wie ein Fall und vielleicht auch nur eine Schlagzeile einen mitnehmen kann. Ich habe das Thema bewusst gemieden, weil ich wusste, dass es mich aufregt. Es hat mich auch aufgeregt heute. aber ich finde es umso wichtiger, dass wir trotzdem in dieser Runde drüber sprechen. Und danke dir, Elf, für diese sehr weitgreifende Recherche und bin sehr gespannt und gehe davon aus, dass ja, wir glaub, noch mal drüber reden werden.
Es wird ein, genau, es wird, glaube ich, auch einen zweiten Teil geben. Ich habe nämlich jetzt auch gar nicht alle Details noch mit unterbekommen. Es gibt echt noch, also wenn es dann nochmal um die Tochter geht und was da los ist und warum der Fall nicht aufgenommen wird, also das geht irgendwie in ganz viele verschiedene Richtungen. Und dann gibt es auch nochmal so viele, also dadurch, dass da immer wieder Prozesse sind, gibt es ja immer wieder neue Sachen, die auch aufkommen und neue Gespräche und neue Zitate. Genau, aber ich glaube, es wäre vielleicht ganz cool, dann 20. Dezember war es, ne? Kurz vor Weihnachten.
Vielleicht kann man da nochmal rund um diese Zeit draufschauen und sich ein paar
Entwicklungen
anschauen. Ja, fänd ich spannend und gut. Mhm.
Ich finde den Fall unheimlich wichtig auch irgendwie. Ich finde es ganz arg toll, dass der von den Medien so krass, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Algorithmus, aber ich habe das Gefühl, dass der wirklich, dass ich da jeden Tag irgendwas bekomme und immer wieder was sehe und nochmal eine Aussage und ist auch jedes Mal hart. Aber jedes Mal denke ich mir so, oh, voll gut. Ja, dass das so medial repräsentiert wird.
Ja, ich würde auch sagen, dieser Fall ist ein schönes Beispiel dafür, wie, egal in welchem Medienformat berichtet wird, auch wieder mal sensibilisiert berichtet werden darf für Überlebende und nicht als Täter in Pornografie, wie wir das sonst schon mal wahrnehmen müssen.
Wollen wir eine Waffel backen?
Jo. Wobei, was ist mit Pancakes, El? Hast du da irgendwas nicht? Ich glaube, El möchte Pancakes machen.
Ach, mir ist das eigentlich Schnuppe, wenn ich ehrlich bin.
So gehst du mit den Traditionen um.
Ja, naja, solange es Pancakes oder Waffeln sind oder Cake Pops.
Die sind Cake auch Pops auf unserer Dessertkarte.
Ja. Du, ich habe ganz lange keine Waffel mehr gebacken und deshalb überlege ich, ob wir nicht eine Waffel zusammenbacken, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Waffel-Needy. Ich brauche eine Waffel. Okay, also in den Waffelteig kommt auf jeden Fall Zimt und Schokoladendrops. Und drauf dürft ihr machen.
Ach, bei mir ist irgendwie immer das Gleiche.
Ich wollte gerade sagen, ey, will wieder Schokobons. Warum denn nicht?
Ja,
wird lecker.
Ja, gut, können wir machen.
Ja, wobei ich Toffifee. Sorry, Leute, heute sind es Toffifee, weil ich habe hier auch eine Packung Nerven-Toffifee
mir liegen.
Okay, ja, gut.
Und Puderzucker.
Darf ich alles draußen umherum über um diese Haselnuss essen?
ja, ich steche die Haselnuss davor.
Nee, das muss man so ablutschen oben. Die Schoki.
Lutsch das für dich vor?
Nee. Ich bin beim Rausstechen dabei. Ja, okay, finde ich gut. Danke.
Gut, da arbeiten wir dran, dass wir Toffifees ohne Inhalt in Form einer Nuss für dich irgendwie organisieren, ohne dass wir die vorher irgendwie ablutschen müssen, damit das auch alles für dich angenehmer ist zum Verzehr.
Ja, und ich noch leben darf. Danke euch.
Danke. Vor allen Dingen dir, El. Ciao.
Ja, danke auch. Ciao.
Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der Weiße Ring. Du bist nicht allein.